Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Insmüller, ich grüße Sie herzlich. Ja, kommt auf die Mieter eine höhere Belastung zu, weil infolge einer CO2-Bepreisung die Heizkosten steigen? Darüber wird gerade diskutiert, gleich Thema bei uns. Bundesaußenminister Maas hat einen neuen Anlauf bei der Verteilung von Flüchtlingen angekündigt. Wie sein Vorschlag aussieht, erklären wir. Seit heute Morgen sind auch im Bundesland Salzburg Autobahnabfahrten für den Durchreiseverkehr gesperrt. Ob das zu den erwarteten Staus geführt hat, erfahren Sie. Sturm Barry, der auf die Südküste der USA zusteuert, ist zu einem Hurrikan hochgestuft worden. Wir berichten über die Vorbereitungen auf seine Ankunft. Zum Abschluss dann Sportberichterstattung und im Anschluss in der Reihe Geschichte aktuell die Mondlandung vor 50 Jahren. Der Wettlauf geht weiter. Thema dann in unserem Hintergrund ab 20 vor 7. Wer also soll den Ausstoß von Treibhausgasen bezahlen? Was soll das überhaupt kosten? Die Bundesregierung sucht nach einem gangbaren Weg. In der kommenden Woche wird sich das Klimakabinett mit dem Thema auch beschäftigen. Um Antworten zu finden, hatte die Bundesregierung ein Sondergutachten zur Klimapolitik in Auftrag gegeben. Gestern präsentierten die Wirtschaftsweisen ihre Ergebnisse. Von vornherein so wenig wie möglich CO2 produzieren. Ein CO2-Preis, der das Einsparen von Treibhausgasen attraktiver machen soll. Das ist eine Vorstellung. Der Handel mit Verschmutzungsrechten soll dafür auch auf den Verkehrssektor und auf Gebäude ausgeweitet werden. Gudula Geuter erklärt das genauer. Eins jedenfalls ist weitgehend unstrittig.
Gerade wer weniger verdient, soll durch eine CO2-Bepreisung nicht zusätzlich belastet werden. So erst einmal und abstrakt sind sich da alle einig. So sagten es gestern die sogenannten Wirtschaftsweisen, als sie ihre Vorschläge für einen Systemwechsel in der Klimapolitik vorstellten. So sagt es im Deutschlandfunk auch die CSU-Klimapolitikerin Anja Weisgerber.
Wir brauchen unbedingt die Akzeptanz der Bevölkerung für einen gelingenden Klimaschutz. Und deswegen ist die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger entscheidend für den Erfolg.
Ob das geht, ist umstritten. Die Grüne Silvia Kotting-Uhl hatte gestern in diesem Programm Zweifel angemeldet.
Veränderungen tun erstmal weh. Das muss man ausgleichen, das muss man abfedern. Aber zu versuchen, es sozusagen ohne Einschnitte fertig zu bringen, die CO2-Ziele zu erreichen, das ist eine Fehlannahme.
Der Teufel liegt wie immer im Detail. So warnt heute der Deutsche Mieterbund vor einer Belastung von Mietern. Die Wissenschaftler hatten gestern unter anderem empfohlen, mit einer CO2-Bepreisung das Heizen zu verteuern. Die Kosten aber, so Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten, dürften nicht bei den Mietern landen, denn die hätten keinen Einfluss darauf, auf welche Weise geheizt werde. Claudia Kempfert sieht das Problem. Die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hält es aber für lösbar, wie sie im Deutschlandfunk erläutert.
Hier geht es wirklich um einen sozialen Ausgleich. Wenn man die CO2-Bepreisung erhöht oder CO2-Preise einführt, heißt das in der Tat, Benzin- und Dieselpreise, Heizöl und Heizkosten erhöhen sich. Und das führt in der Tat dazu, dass auch einkommensschwache Haushalte hier Belastungen haben, die man aber abfedern kann. Und unsere Modellrechnungen zeigen sehr deutlich, dass dies gut funktioniert.
Konkret spricht sie sich für niedrigere Strompreise, etwa durch Steuererleichterungen aus, wie sie auch die Wirtschaftsweisen für denkbar halten. Und für eine Klimaprämie.
Die Klimaprämie würde in der Tat dazu führen, dass einkommensschwache Haushalte entlastet werden. Die sehr einkommensstarken Haushalte, die auch einen sehr hohen CO2-Fußabdruck haben, werden etwas belastet. Aber hier gibt es auch genügend Möglichkeiten, auf Alternativen umzusteigen oder auch die Alternativen dann entsprechend zu fördern.
Gerade eine solche Förderung wünscht sich auch der Mieterbund. Lukas Siebenkotten spricht sich gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe für substanzielle Investitionskostenzuschüsse aus, damit Eigentümer auf klimafreundliche Heizungen umsteigen. Der Eigentümerverband Haus und Grund fordert noch andere Subventionen, nämlich mehr steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Auch wenn etwa die Energieexpertin Claudia Kempfert betont, dass die Entlastung der Bürger von Anfang an mitgedacht werden müsse, sind doch zuerst andere Entscheidungen zu treffen. Die Wirtschaftsweisen wünschen sich eine CO2-Bepreisung idealerweise europaweit über den Emissionshandel. Sie glauben aber nicht, dass das schnell genug umsetzbar ist. Die CSU-Frau Weisgerber zeigt sich nach Kontakten mit der EU-Kommission optimistischer.
Da ist eine grundsätzliche Offenheit da für eine Opt-in-Lösung. Das heißt, dass man den europäischen Emissionshandel auch um den deutschen Verkehr und die deutsche Wärme erweitern kann.
Claudia Kempfert widerspricht.
Wir können überhaupt nicht so lange warten. Insofern ist es auch keine gute Idee, dass man sich jetzt allein auf die Erweiterung des europäischen Emissionsrechtehandels konzentriert, sondern wirklich schaut, dass es nationale Möglichkeiten gibt.
Hier hatten die Wirtschaftsweisen entweder einen nationalen CO2-Handel vorgeschlagen, der so angelegt sein sollte, dass er später in das europäische System überführt werden kann. Oder eine CO2-Steuer. Unabhängig von dieser Frage will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auch die Preisgestaltung der Bahn überprüft sehen, wenn auch nur punktuell. Der Bild-Zeitung sagte er, grundsätzlich sei die Preispolitik in Ordnung, man müsse aber darüber reden, auf welchen Strecken die Bahn konkurrenzfähiger zum Flugzeug werden müsse.
Es wird weiter diskutiert über die CO2-Bepreisung. Gudula Geuter informierte darüber. Wenn Anfang kommender Woche die Außenminister der EU in Brüssel zusammenkommen, dann wird auch der Streit um die Seenotrettung vor Libyen wieder Thema sein. Auch die Justiz- und Innenminister der EU werden in der kommenden Woche darüber sprechen. Seit Jahren gibt es Streit innerhalb der EU über die Flüchtlingsrettung im Mittelmeer. Laut geltendem Recht stellen Geflüchtete in dem Land ihren Asylantrag, in dem sie ankommen. Italien aber will derzeit keine Flüchtlingsschiffe in seine Häfen lassen, solange nicht klar ist, dass alle Flüchtlinge an Bord von anderen EU-Staaten aufgenommen werden. Dazu aber gibt es bislang keine Regelung. Ein neuer Vorstoß dazu kommt jetzt vom deutschen Außenminister. Claudia Plass über den Vorschlag.
Außenminister Maas kündigte eine deutsche Initiative an bei der Verteilung von Geflüchteten, die aus dem Mittelmeer gerettet wurden. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bestätigte dem ARD-Hauptstadtstudio einen entsprechenden Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Der SPD-Politiker mahnt demnach ein Bündnis der Hilfsbereiten an. Einzelne EU-Staaten sollten bei der Aufnahme von im Mittelmeer Geretteten vorangehen. Maas sieht Deutschland dabei in einer Vorreiterrolle. Deutschland sei bereit, einen substanziellen Beitrag zu leisten und zu garantieren, immer ein festes Kontingent an Geretteten zu übernehmen. Tagelange Irrfahrten privater Seenotretter auf der Suche nach sicheren Häfen sollten der Vergangenheit angehören, hieß es. Grundsätzliche Zustimmung kam aus dem CSU-geführten Bundesinnenministerium. Der parlamentarische Staatssekretär Mayer sieht in dem Vorstoß des Außenministers keinen Widerspruch zur Position seines Ministeriums, hieß es. Mayer sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland wörtlich: Wir wollen nicht, dass wir die Einzigen sind, die Flüchtlinge aufnehmen, sehen uns aber in der Verantwortung. Kritik kam von der CDU. Unionsfraktionsvize Frei mahnte Maas zur Zurückhaltung. Ein solcher Verteilmechanismus dürfe nicht weitere Migranten ermutigen, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Kritik kam auch aus Österreich. Der frühere Kanzler Kurz sagte, die Verteilung von Migranten in Europa sei gescheitert, weil sie sich als nicht umsetzbar erwiesen habe. Am kommenden Donnerstag beraten die Justiz- und Innenminister der EU über das Thema bei einem Treffen in Helsinki.
Claudia Plass. Fast ganz Deutschland hat Schulferien, seit diesem Wochenende auch NRW. Die Reisewelle rollt durch Europa. Vor allem in Süddeutschland waren die Autobahnen laut ADAC rappelvoll. Im Nachbarland Österreich wurde vor allem in Tirol und im Salzburger Land mit Verkehrschaos gerechnet. Denn nach Tirol sperrt seit heute auch Salzburg an den Wochenenden typische Ausweichrouten, damit Reisende bei Stau auf der Autobahn nicht durch die umliegenden Dörfer fahren. Vor allem aus Bayern gibt es da ja heftige Proteste. Leila Heiner hat sich an der Tauernautobahn heute umgesehen.
Über Kameras sieht die Landespolizeidienststelle Salzburg, wie es auf der Tauernautobahn A10 aussieht. Im Moment ruhig. Der Verkehr fließt ohne Staus seit 6 Uhr. Seitdem besteht in Salzburg die Sperre auf der A10 zwischen Puch bei Hallein und St. Michael im Lungau. Im Moment nur visuell. Bei Stau kontrollieren die Einsatzkräfte an den Abfahrten. Auch in Ortschaften wie zum Beispiel der stark vom Durchreiseverkehr betroffenen Gemeinde Grödig wird bei Bedarf gesperrt, sagt der Pressesprecher des Bundeslandes Salzburg, Franz Wieser. Auf die Frage, ob das legal sei, sagt Wieser:
Das müssen dann, wenn es Klagen gibt, natürlich Gerichte entscheiden. Wir sind der Meinung, dass es natürlich legal ist und dass es für die Sicherheit der heimischen Bevölkerung unumgänglich ist, hier wirklich zu schauen, dass Navis nicht automatisch ableiten, dass Urlauber auf der Hauptreiseroute bleiben.
Wenn es so ruhig bleibt wie jetzt, dann wird es der Prognose nach auch so bleiben, sagt die Landespolizei Salzburg. Autofahrer, die erwischt werden, wie sie einen Stau umfahren wollen, müssen 35 Euro zahlen. Eine Anzeige wartet nicht. Wer belegen kann, dass er Anrainer ist oder ein Zimmer gebucht hat, darf weiterfahren. Auch einen Kaffee trinken oder essen gehen gilt als Zielverkehr.
Leila Heine. Ja, und politisch haben die Maßnahmen ja einen Verkehrsstreit zwischen Deutschland und Österreich ausgelöst. Die beiden Verkehrsminister Andreas Scheuer und Andreas Reichert sowie Tirols Landeschef Günther Platter, die treffen sich laut Platter Ende Juli in Berlin zu einem Gespräch über die Verkehrssituation. Bundeswirtschaftsminister Altmaier ist in den USA unterwegs und da geht es nicht zuletzt um den Handelskonflikt mit den USA. Mitte Mai hatte US-Präsident Trump ja erklärt, erst einmal keine Sonderzölle auf Einfuhren von Autos aus der EU verhängen zu wollen. Es sollte erst mal Zeit zum Verhandeln geben. Altmaier hat vor ein paar Tagen erklärt, es gäbe womöglich eine Lösung, zumindest in Teilbereichen dieses Konflikts bis Ende des Jahres. Zum Abschluss seiner US-Reise jetzt hat dieser eine Fachkräfteallianz mit den USA vorgeschlagen. Franka Wels begleitet den Bundeswirtschaftsminister.
Morning, Governor.
Well, good morning.
Pleasure meeting with you. Yes, yes.
Welcome
wonderful place. Yes.
Alabamas Gouverneurin Kay Ivey begrüßt Peter Altmaier vor dem Eingang der riesigen Fertigungshalle von Mercedes in Tuscaloosa.
Come on in, where it's cool.
Thank you.
Nur herein, wo es kühl ist, meint die Republikanerin. Es ist Altmaiers erster Besuch in Alabama. Daniel Andrich ist Delegierter der deutschen Wirtschaft in Washington. Er ist ebenfalls nach Tuscaloosa gekommen und findet es wichtig, dass der Minister neben der US-Hauptstadt Washington auch der Fläche einen Besuch abstattet, wie jetzt hier in Alabama.
Hier wird nochmal sehr deutlich, wie wichtig der Beitrag der deutschen Wirtschaft in den USA ist, im Bereich der Arbeitsplätze, die hier geschaffen werden, im Bereich der Investitionen, die hier getätigt werden. Und das lässt sich hier schön veranschaulichen. Deswegen freuen wir uns und begrüßen es sehr, dass der Minister gekommen ist.
Das Mercedes-Werk in Tuscaloosa ist nicht zufällig gewählt. Mehr als 3.800 Menschen arbeiten hier für Mercedes. Tausende von Jobs im Umland hängen an dem Werk, das Altmaier sich nur zu gerne zeigen lässt.
Let's start the walking tour.
Nun gut, der Minister und seine Entourage werden gefahren. Wir gehen zu Fuß durch die riesige Halle, in der unzählige orangene roboterarme Mercedes-Fahrzeuge montieren. Roboterballett aus dem Hause KUKA. Im Anschluss an die Führung betont Altmaier erneut, was er seit Monaten gebetsmühlenartig wiederholt. Höhere Zölle sind nicht die Lösung.
I believe that higher tariffs for cars or other products are not a solution.
Was wir tun können, ist, Zölle zu senken. Deutsche Zölle auf Autos sind höher als amerikanische. Wir sind bereit, die zu senken, um es zu ermöglichen, dass mehr Autos auch nach Deutschland exportiert werden. Alabamas Gouverneurin Ivy, sehr konservativ und normalerweise auf Linie mit US-Präsident Trump, ist ebenfalls strikt gegen höhere Einfuhrzölle auf Autos aus Europa. Es sei ihr Job als Gouverneurin von Alabama, die Unternehmen zu schützen, die Geschäfte in dem Bundesstaat machten und dort investierten.
My job as governor of the state of Alabama is to protect the businesses that do business in Alabama who choose to invest in our state and hire our people. And high tariffs are not the answer.
Hohe Zölle sind nicht die Antwort. Das habe sie auch dem Präsidenten gesagt.
I've said that to the president.
Und sie werde auch in Zukunft so entschieden zu dieser Aussage stehen, wie sie das in der Vergangenheit getan habe. Der heutige Termin verdeutlicht noch einmal, wie absurd die Situation ist. Der US-Präsident hält an einem Drohszenario fest, das weder die einheimischen Unternehmen noch Teile seiner eigenen Parteifreundinnen und Freunde Wirklichkeit werden sehen wollen. Und die Uhr tickt. Ab November könnten höhere US-Einfuhrzölle auf Autos aus Europa kommen. Ein Horrorszenario, vor allem für deutsche Autobauer. Die ohnehin schon schwächelnden Verkäufe könnten einbrechen. Das hätte womöglich Folgen für Jobs, dies wie jenseits des Atlantiks. Ob es dazu kommt, wird letztlich in Washington entschieden. Sowohl Altmaier als auch Alabamas Gouverneurin Ivy haben deutliche Signale in diese Richtung ausgesendet. Ob sie gehört werden, darf zumindest bezweifelt werden.
Franka Wels über die USA-Reise Altmaiers. Die Privatsphäre der Nutzer sind zu schützen. Das hat Facebook schon vor einigen Jahren mit der US-Verbraucherschutzbehörde vereinbart. Aber hat Facebook sich auch daran gehalten? Um diese Frage geht es. Und möglicherweise muss Facebook eine hohe Strafe zahlen. Zumindest berichten das verschiedene Medien in den USA. Nicole Markwald nennt die Zahl. Noch nie hat die US-Verbraucherschutzbehörde eine so hohe Summe von einem Technologiekonzern eingefordert. Ob das aber, sollte es dazu kommen, für Facebook auch schmerzhaft wäre?
Wegen des Datenschutzskandals muss Facebook eine Strafe von umgerechnet 4,4 Milliarden Euro zahlen. Das berichten das Wall Street Journal und die Washington Post. So hat offenbar die US-Verbraucherschutzbehörde FTC dem Vergleich zugestimmt. Die Behörde hatte im vergangenen Jahr Ermittlungen gegen den Konzern eingeleitet. Der Vorwurf? Facebook habe gegen eine Verpflichtung zu mehr Datenschutz verstoßen. 2011 hatte der Konzern zugesichert, keine Informationen von Nutzern ohne ihre Zustimmung weiterzugeben. Im Fall Cambridge Analytica ist aber genau das passiert. Ein Entwickler einer Umfrage-App hatte dabei heimlich Informationen von über 50 Millionen Facebook-Nutzern an die Datenanalysefirma weitergegeben. Facebook könnte einen solchen Betrag leicht verdauen. Das Online-Netzwerk hat Geldreserven von über 45 Milliarden Dollar. Deshalb stößt die Höhe der möglichen Strafe auf Kritik. Das sei lediglich so lästig wie ein Mückenstich für ein Unternehmen dieser Größe, so der demokratische Senator Ron Wyden aus Oregon. Weder die Federal Trade Commission noch Facebook haben sich bislang zu dem Vergleich geäußert.
Nicole Markwald war das mit den Informationen über die mögliche Strafe für Facebook. Die Terrormiliz Al-Shabaab kontrolliert weite Gebiete im Süden und im Zentrum Somalias und immer wieder verübt sie Anschläge auf Sicherheitskräfte und auf Zivilisten. Auch der Angriff jetzt auf ein Hotel geht vermutlich auf ihr Konto. Linda Staude hat Informationen darüber. Es hat Tote und Verletzte gegeben.
Bei einem Terroranschlag auf ein Hotel in der somalischen Hafenstadt Kismayo sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuergefecht zwischen den Angreifern und der Polizei dauerte die ganze Nacht, bevor die Sicherheitskräfte die Belagerung gegen 7 Uhr morgens Ortszeit beenden konnten. Nach Angaben des Regionalpräsidenten von Jubaland wurden 3 Terroristen getötet, darunter ein Selbstmordattentäter, der sich mit einem Auto vor dem schwer bewachten Eingang des Hotels in die Luft sprengte. Der 4. Angreifer wurde verhaftet. Die somalische Terrororganisation Al-Shabaab hat bereits gestern Abend die Verantwortung für den Anschlag übernommen. Das Ziel war offenbar eine Konferenz von Ältesten und Regionalpolitikern, auf der die nächsten Wahlen vorbereitet werden sollten. Unter den Opfern waren ein Kandidat für die Regionalpräsidentschaft und mehrere Ausländer aus den USA, Großbritannien und Tansania. Außerdem wurden 2 Journalisten getötet, darunter die bekannte Kanada-Somalierin Hoda Naleye, die erste Frau in Somalia mit einer eigenen Videoproduktionsfirma. Al-Shabaab war erst 2012 aus Kismayo vertrieben worden und kontrolliert immer noch große Teile der südlichen Regionen in Somalia.
Linda Staude. Im US-Bundesstaat Louisiana hat ein herannahender Hurrikan bereits zu Stromausfällen geführt. Nach Angaben der Energieversorger sind fast 50.000 Menschen davon betroffen. Sturm Barry soll im Laufe des dort noch bevorstehenden Tages auf das Festland treffen. Sebastian Hesse über die Vorbereitungen. Die Behörden warnen vor schweren Regenfällen. Die Ausgangslage ist problematisch. Schon jetzt führt der Mississippi viel Wasser.
Wäre es nur Barry, dann wäre vielleicht alles nur halb so schlimm. Wenn der Tropensturm heute im Laufe des Tages die Küste von Louisiana erreicht, dann wird er zwar Wirbelsturmstärke erreicht haben, aber nicht annähernd die Dimension des verheerenden Hurrikans Katrina vor 14 Jahren. Was Barry aber zur ernsten Bedrohung macht, ist der seltene, dafür umso gefährlichere Mix, den der Sturm mit 2 weiteren Phänomenen eingehen wird, dem anhaltenden Dauerregen über Louisiana und den hohen Pegelständen des Mississippi. Der Gouverneur des Bundesstaates, John Bel Edwards, hat gestern bereits den Notstand verhängt.
This is going to be a very, very significant rain event across most of Louisiana.
Die massiven Regenfälle über fast ganz Louisiana bereiten uns die meisten Sorgen, sagt der Gouverneur. Und es kommt noch mehr Regen nach vom Golf von Mexiko. Die Deiche entlang des Mississippi sind an vielen Abschnitten verstärkt worden. Sollten sie dennoch brechen, könnten weite Teile Louisianas überflutet werden. Im Süden gleicht die Geografie einem gewaltigen Becken, das volllaufen könnte. Bedroht ist auch die Millionenstadt New Orleans, deren Bürgermeisterin Latoya Cantrell hofft, dass die Dämme halten.
They have expressed significant confidence in the levee protection system.
Die Fachleute sind zuversichtlich, dass sich das Deichsystem bewähren wird, sagt Cantrell. Sie habe keinen Anlass daran zu zweifeln. Doch die Stadt New Orleans hat eigene Vorkehrungen getroffen und ihr Abwassersystem so optimiert, dass es große Wassermassen schlucken sollte. So viel Regen in so kurzer Zeit, so die Bürgermeisterin, das müssen wir trotz der Vorkehrungen aufmerksam im Auge behalten. Zwangsevakuierungen in besonders gefährdeten Stadtgebieten hat sie bislang vermieden, aber an die Bevölkerung appelliert, sich freiwillig in sichere Regionen zurückzuziehen. Doch die meisten Einwohner, mit denen Fernsehreporter gesprochen haben, bleiben lieber. Dieser Mann sagt, er sei besorgt, aber der Sturm sei wohl nicht so stark wie ursprünglich befürchtet. Man werde sehen. Solange der Strom nicht ausfällt, ist alles halb so schlimm, sagt ein anderer. Er werde nirgendwo hingehen. Und so wartet das leidgeprüfte und Hurricane-erfahrene Louisiana auf die Ankunft von Barry. Der republikanische Senator des Staates John Kennedy berichtet am Telefon, man könne sein Herannahen bereits spüren. Man kann es sehen. Ich komme gerade aus New Orleans und aus Baton Rouge. Da kann man ihn auch schon riechen, sagt der Senator. Das habe etwas Beklemmendes. Wenn du da keine Angst bekommst, dann bist du entweder ein Idiot oder ein Lügner. Auch beinharten Rockern flößt Barry Respekt ein. Das für Sonntag in New Orleans geplante Konzert der Rolling Stones wurde abgesagt.
Louisiana bereitet sich auf Sturm Barry vor. Sebastian Hesse war das. In Deutschland könnte es einen zweiten trockenen Sommer geben und nach den bereits erreichten Hitzerekorden stehen manche Regionen dann vor einem Problem. Die Wasservorräte könnten knapp werden. Für Deutschland ja ziemlich neu. Wir schauen nach Indien. Dort ist Wasserknappheit ein schon länger anhaltendes Problem. Anwohner müssen in privaten Wohnanlagen längst bei zu hohem Wasserverbrauch mit Strafgebühren rechnen. Bernd Muschborowska schildert die Situation.
Das Wasser kommt mit der Bahn. In der südindischen Millionenstadt Chennai, wo die Menschen seit Wochen unter der extremen Wasserknappheit leiden, ist jetzt der erste Versorgungszug mit Wasser eingetroffen. Das Wasser stammt aus dem Mettur-Staudamm, einem der größten Wasserreservoirs des Landes, und wurde in 50 Waggons nach Chennai transportiert. Weitere Versorgungszüge sollen folgen, sagte der Regierungschef des Bundesstaates Tamil Nadu, S.P. Veluman. Diese erste Lieferung aus Jollapetai umfasst 2,5 Millionen Liter Wasser. Jeder Waggon ist mit 50.000 Litern gefüllt. Und wir planen, dass weitere 10 Millionen Liter Wasser in den kommenden Tagen hier eintreffen werden und dann unter der Bevölkerung verteilt werden. Die Vorräte in den Wasserreservoirs von Chennai sind weitgehend erschöpft, weil in den vergangenen Jahren vergleichsweise wenig Regen fiel. Die Versorgung mit Leitungswasser für die rund 4,5 Millionen Einwohner wurde bereits um 40% gekürzt. Dabei ist nicht nur die Millionenstadt Chennai von der Wasserkrise in Indien betroffen. Durch Misswirtschaft und exzessive Grundwasserentnahme könnte schon im nächsten Jahr Schätzungen zufolge 21 größeren Städten in Indien das Wasser ausgehen. Selbst in der indischen Hauptstadt gibt es Stadtteile, in denen Trinkwasser und Brauchwasser mit Tankwagen herangebracht und verteilt werden müssen. Streit unter den wartenden Hausfrauen um die gerechte Verteilung des knappen Wassers ist vorprogrammiert. Das Problem ist, dass wir nicht genug Wasser bekommen. Ich habe eine große Familie und wir bekommen gerade mal 6 Liter Wasser alle 3 Tage. Wie sollen wir uns denn waschen, wenn wir nicht mal genug Wasser zum Trinken haben? Delhi, ebenso wie andere Großstädte in Indien, ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Die Flüsse sind verschmutzt und die Hauptstadt ist auf Wasser aus den angrenzenden Bundesstaaten angewiesen. Es werde zu viel Grundwasser entnommen, klagt Avinash Kumar, der Direktor des Programms für Wasserversorgung. Delhis Grundwasserspiegel sinkt in manchen Bereichen um 2 Meter pro Jahr. Es gibt einfach keine Regulierung der Wasserentnahme, weder in den einzelnen Bundesstaaten noch auf nationaler Ebene. Und irgendwann muss man sich Gedanken darüber machen, wie man das Wasser so verteilt, dass auch diejenigen noch etwas bekommen, die es sich nicht leisten können, Wasser zu kaufen, damit auch die überleben können. Doch es ist nicht nur das schlechte Wassermanagement. Indien gehört auch zu den Ländern, die die Auswirkungen des Klimawandels am meisten zu spüren bekommen. In weiten Teilen des Landes kommt der Monsun seit Jahren immer später, ist kürzer und fällt schwächer aus. Die Folge: Wasservorräte können nicht genügend aufgebaut werden.
Und so muss Wasser per Zug in wasserarme Regionen in Indien transportiert werden. Bernd Muschborowska berichtete darüber. Und wir kommen hier in den Informationen am Abend zu unseren Sportberichten. Matthias Friebe, mein Kollege aus der Sportredaktion, ist im Studio. Tennisergebnisse gibt's erstmal.
Und das heißt 6:2 und 6:2. Und was sich deutlich und glatt anhört, das war es nämlich auch heute. Nicht einmal eine Stunde brauchte Simona Halep, um sich zum ersten Mal zur Wimbledon-Siegerin zu krönen. Vom Finale gegen Serena Williams berichtet Thomas Perle.
Viel besser als Simona Halep kann niemand so ein Finale hier spielen. Sie war vom ersten Punkt an voll da, spielte das mit Abstand beste Match ihres Lebens.
Never. It was the best match and I worked a lot for this moment.
Sie spielte schnell, druckvoll und fast fehlerfrei, retournierte klasse und schlug noch besser auf. Serena Williams hatte an diesem Tag in diesem Finale nicht wirklich eine Chance. Wenn eine Spielerin so Serena Williams so agiert wie Simona, dann kannst du einfach nur den Hut ziehen und gratulieren.
Yeah, she literally played out of her mind. And you just kind of have to take your hat off and give him a nod on the head. So congrats on all the hard work.
Für Simona Halep war es der zweite Sieg bei einem Grand Slam Turnier nach dem Erfolg bei den French Open in Paris im vergangenen Jahr. Für Serena Williams aber war diese Niederlage auch besonders bitter, weil sie es verpasst hat, den Rekord der Australierin Margaret Court mit 24 Grand-Slam-Titeln einzustellen.
Morgen dann das Finale bei den Männern zwischen Novak Djokovic und Roger Federer. Die 8. Etappe der Tour de France war heute vom ersten Moment an abwechslungsreich und spannend. Holger Gerska fasst das Rennen zusammen, bei dem auch das gelbe Trikot wieder den Besitzer wechselte.
Es war eine spannende Etappe, vor allem auf den letzten Kilometern. Und es gibt nicht nur einen, sondern es gibt eigentlich sogar zwei Sieger im Ziel von Saint-Étienne. Der große Etappensieger ist Thomas de Gent aus Belgien, ein Ausreißer, der sich belohnt hat. Zum zweiten Mal in seiner Karriere. Zum ersten Mal war das vor 3 Jahren, als er am Mont Ventoux gewann. Nicht ganz oben, weil der Wind, der starke damals, den Gipfelsturm erschwerte und die Etappe weit unterhalb des Gipfels endete. Diesmal ging es bis ins Ziel. Und zwar über 7 Bergwertungen. Thomas de Gent fuhr mit dem ersten Kilometern allen davon und hatte zumindest nur 3 Begleiter. Später war er dann sogar ganz alleine. Denn auf den letzten dutzenden Kilometern musste er sich als Solist über die Berge kämpfen, tat das aber. Und zwar mit Bravour. 6 Sekunden rettete der Belgier ins Ziel. Was für ein Triumph. 6 Sekunden Vorsprung auf 2 Franzosen, auf Thibaut Pinot und Julien Alaphilippe. Diese beiden verabschiedeten sich 12 Kilometer vor dem Ziel an der letzten Bergwertung aus dem kleinen Hauptfeld. Und das reichte Julien Alaphilippe. Und der schreibt die 2. Geschichte des Tages. Denn auch er jubelte im Ziel und übernahm damit vor dem französischen Nationalfeiertag die Führung in der Gesamtwertung.
In den kommenden 2 Wochen suchen die Schwimmer im südkoreanischen Gwangju die neuen Weltmeister. Bevor die Beckenwettbewerbe in der kommenden Woche beginnen, sind jetzt erst einmal die Freiwasserschwimmer und die Wasserspringer dran. Und fast hätte es heute bereits am ersten Wettkampftag die erste Medaille für die deutsche Mannschaft gegeben. Michael Augustin.
Patrick Hausting ist ein ganz erfahrener Springer, der erfolgreichste in Deutschland. Lars Rüdiger ist ein WM-Neuling. So gesehen dürfen die beiden Berliner ihren 4. Platz im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett als großen Erfolg werten.
Hätte mir vorher einer gesagt, dass wir 4. werden, hätte ich das dankend angenommen. Wir waren mit dem 6. heute früh schon zufrieden. Und dann nochmal 2 hochzuklettern und sogar also am direkten Medaillenplatz dran zu sein, ist Freude genug.
Nur mit der Olympia-Qualifikation hat es für Patrick Hausting mit diesem 4. Platz noch nicht geklappt. Es gibt aber noch den Umweg über gute Weltcup-Resultate. Und den würde Lars Rüdiger gerne gehen.
Ja, mit Tokio, klar, das ist natürlich ein großer Traum. Hier die WM ist natürlich riesengroß. Also die Anlage hier ist wunderschön. Es ist so ein schöner Pool und alles. Das Ganze drumherum ist auch gut organisiert und ist mal was ganz anderes als das, was ich kenne.
Und jetzt hat er auch die Chinesen etwas besser kennengelernt. Die haben das Finale im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett gewonnen, vor den Briten und Mexikanern.
Und auch die anderen beiden Wettbewerbe im Springen, die waren ohne deutsche Beteiligung. Über 5 Kilometer im Freiwasser verpassten die deutschen Starter die Top 10. Beim Sieg des Ungarn Christoph Radzowski wurde Vize-Europameister Sören Meißner 23. WM-Debütant Niklas Frach landete auf Rang 18. Insgesamt nicht 100%ig zufrieden der Bundestrainer Stefan Lurz.
Niklas, denke ich, hat einen ganz ordentlichen Job gemacht. Es war sein erstes internationales Rennen. Ist ganz okay für ihn. Sören hätte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen mehr erwartet. Er ist schon relativ erfahren, hat jetzt 5 Kilometer auch ein bisschen vorbereitet. So eine Top-10-Platzierung hätten wir uns gewünscht.
Fast Saisonhalbzeit ist für die Formel-1-Piloten. Der große Preis von England ist das 10. von 21 Rennen. Und dieses Rennen beginnt morgen wieder einmal ein Mercedes von der Pole-Position, berichtet Jens Wolters.
Die beiden deutschen Fahrer waren bis zum Schluss dabei im Qualifying von Silverstone. Nico Hülkenberg sicherte sich im Renault Startplatz 10 für den morgigen Großen Preis von Großbritannien. Und Sebastian Vettel schaffte es im Ferrari genauso wenig auf die vorderen Positionen. Nur der enttäuschende Rang 6 für ihn und besonders bitter im teaminternen Duell musste er sich dem Monegassen Charles Leclerc geschlagen geben, der von Platz 3 aus ins Rennen gehen wird. Ganz vorne nichts Neues, die einen nennen es silberne Langeweile, die anderen Mercedes-Dominanz. Aber nicht zur Freude der britischen Fans, denn der Finne Valtteri Bottas hat das Teamduell für sich entschieden und verwies WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton auf Startplatz 2. Dahinter steht morgen zu Beginn der Niederländer Max Verstappen.
Eine knappe Woche ist die Fußball-WM der Frauen jetzt zu Ende mit dem Titel der US-Amerikanerinnen. DFB-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht das Turnier in Frankreich als Fortschritt für den Frauenfußball insgesamt. Sie selbst versteht sich durchaus als Vorbild, als Frau in einer Führungsposition.
Wenn wir sagen, der Fokus liegt eigentlich auf dem sportlichen Bereich, brauchen wir ja irgendwo auch diese Plattform, um dann auch vielleicht andere Botschaften ja auch transportieren zu können. Und dann geht es in die Gesellschaft rein. Ich finde gut, wenn wir auch sagen, auch als Frauen-Nationalteam, wofür stehen wir, welche Haltung haben wir. Wir haben ja gerade speziell bei unseren Fußballerinnen extrem tolle Persönlichkeiten, die anderen Mädchen Mut machen können. Und gar nicht mit der Fragestellung auch, ob du jetzt Nationalspielerin wirst oder so, ist ja zweitrangig. Aber du kannst was erreichen, du kannst, wenn du dich traust und wenn du diesen Weg gehst. Und wir sind Vorbilder da für dich. Wir schaffen es, Dinge zusammenzubringen und gegen Widerstände durchzusetzen. Dann wollen wir das transparent machen.
Das vollständige Interview mit Martina Voss-Tecklenburg gibt es dann gleich hier ab 19.10 Uhr in der Sendung Sport am Samstag.
Dankeschön, Matthias Friebe. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Petra Einzinger, mein Name. Schönen Abend noch.